Willkommen zu unserem heutigen Podcast. Das hier ist ja Teil unserer Serie, in der wir dir 17 Amphibienarten vorstellen, die so in Österreichs Wäldern und Landschaften leben.
Genau.
Das Ganze gehört zum Projekt Amphibien auf der Spur. Wird gefördert, muss man sagen, vom Bundesministerium für Landwirtschaft und auch der Europäischen Union.
Mhm.
Und wenn du da mehr wissen willst oder vielleicht die Begleitmaterialien suchst, es gibt auch ein echt tolles Kinderheft dazu. Dann schau einfach auf www.biodiffimwald.online vorbei.
Super Sache.
Heute zoomen wir mal auf eine ganz spezielle Art, den Moorfrosch, Rana avalis. Der Name, naja, klingt erstmal nach Sumpf und...
Ja, der Name verrät schon einiges, aber lass dich nicht täuschen, der hat's echt in sich.
Okay.
Absolut. Einerseits ist er ein Spezialist für ganz bestimmte Lebensräume, andererseits aber auch eine Art, die bei uns leider ziemlich unter Druck geraten ist. Lass uns mal genauer schauen, was ihn so ausmacht und warum sein Schutz so wichtig ist.
Okay, da bin ich gespannt. Fangen wir doch mal beim Aussehen an. Er ist ja ein Braunfrosch, oder? So, was hattest du gesagt? 5 bis 7 Zentimeter, eher schlank, spitze Schnauze. Klingt jetzt erstmal nicht so super auffällig.
Ja, das stimmt so im Großen und Ganzen. Aber da gibt es dieses eine wirklich krasse Merkmal.
Aha.
Zur Laichzeit, und das ist nur für wenige Tage im Frühling, da färben sich die Männchen intensiv hellblau. Also wirklich leuchtend blau.
Echt jetzt? Blau?
Ja, total blau. Das ist wirklich spektakulär und ein ganz klares Unterscheidungsmerkmal. Sonst hast du recht, ist er eher unauffällig rötlich bis graubraun gefärbt, manchmal mit so einer hellen Linie am Rücken. Aber dieses Blau, das vergisst man nicht so schnell.
Wow, okay. Ein blauer Frosch mitten in Österreich. Den muss man ja erstmal finden. Wo hat man denn die Chance dazu? Wahrscheinlich nicht überall, nehme ich an.
Nee, leider nicht. Er ist eine typische Tieflandart und sein Vorkommen ist sehr begrenzt und auch ziemlich zerstückelt. Man kann grob zwei Hauptgebiete unterscheiden. Da gibt es auch unterschiedliche Formen.
Okay.
Zum einen haben wir das Waldviertel in Niederösterreich. Da lebt die sogenannte Nominationsform, also die ursprüngliche Art, in Moor- und Teichgebieten.
Ah ja, Waldviertel, die Teiche dort.
Genau. Und dann gibt's den Osten Österreichs, so entlang der Donau, ab Krems, in den Marchauen und auch rund um den Neusiedlersee. Dort lebt eine Unterart, der Balkanmoorfrosch.
Ah, okay. Eine regionale Variante.
Richtig. Und außerhalb davon nur noch ganz vereinzelte, isolierte Vorkommen in der Steiermark und in Kärnten. In Wien und Oberösterreich? Tja, da galt er lange als verschollen oder ist extrem selten. Man muss wissen, Österreich liegt halt am südwestlichen Rand seines europäischen Verbreitungsgebiets.
Verstehe. Der Name Moorfrosch sagt's ja schon. Er mag's feucht. Aber was genau braucht er denn für seinen Lebensraum? Nur Moore?
Naja, Moor sind super, aber nicht nur. Er liebt es generell nass und feucht. Also auch grundfeuchte Auwälder, nasse Wiesen. Das Wichtigste ist, der Boden muss ständig feucht sein. Und es braucht Flächen, die auch mal zeitweise überschwemmt werden.
Okay, also Staunässe quasi.
Ja, genau. Und zum Laichen, da mag er es besonders. Flache, besonnene Gewässer, die oft nur temporär sind. Also altwasserarme, kleine Moortümpel oder einfach überflutete Mulden auf der Wiese.
Temporär. Warum das?
Das ist ziemlich clever. In solchen Pfützen, die auch mal austrocknen, können sich viele Fressfeinde von Kaulquappen wie Fische oder Libellenlarven gar nicht erst richtig etablieren.
Ah, macht Sinn.
Und interessant ist auch, die Kaulquappen kommen gut mit leicht saurem Wasser klar, wie es eben in Mooren vorkommt. Den Sommer verbringen die erwachsenen Tiere dann im feuchten Umland, im Wald oder in Wiesen mit hoher Krautschicht. Sie brauchen also wirklich dieses Mosaik aus Wasser und feuchtem Land nebeneinander.
Und was steht auf dem Speiseplan in diesem Mosaik?
Die Erwachsenen jagen an Land. So die typischen Kleintiere. Insekten, da vor allem Käfer. Dann Spinnen, Asseln, aber auch mal Schnecken und Würmer. Was ihnen halt vor die spitze Schnauze läuft.
Okay.
Und die Kaulquappen? Die sind im Wasser unterwegs und ernähren sich hauptsächlich von Algen und abgestorbenem Pflanzenmaterial. Sie helfen also sozusagen beim Putzen der Gewässer.
Dieses spezielle Lebensraummosaik, das klingt ja doch recht empfindlich. Du hast ja schon angedeutet, dass er es schwer hat. Warum ist er denn in Österreich so selten geworden?
Tja, genau diese Spezialisierung wurde ihm zum Verhängnis. Der Hauptgrund ist der massive Verlust seiner Lebensräume, vor allem seit Mitte des 20. Jahrhunderts.
Was ist da passiert?
Flüsse wurden begradigt, Auen dadurch zerstört oder trockengelegt. Dieses überlebenswichtige Mosaik aus Nass und Feucht ist an vielen Stellen einfach verschwunden.
Oh je.
Dazu kommt dann die Zerschneidung der Landschaft, Straßen, Siedlungen. Das isoliert die kleinen Populationen, die es noch gibt. Und dann natürlich auch Nährstoffe, Einträge aus der Landwirtschaft oder Pestizide, die in die empfindlichen Laichgewässer gelangen können. Der Bestandsrückgang wird auf dramatische 70-90% geschätzt.
70-90%, das ist ja krass.
Ja, das ist es. Deshalb steht er ja auch auf der roten Liste als gefährdet.
Wie ist denn die Lage jetzt aktuell? Gibt es überhaupt noch stabile Vorkommen oder müssen wir uns überall Sorgen machen?
Die Situation ist wirklich kritisch. Es gibt nur noch wenige, oft kleine und eben voneinander isolierte Populationen. Aber, und das ist der Lichtblick, wichtige Vorkommen liegen heute in Schutzgebieten.
Zum Beispiel?
Zum Beispiel im Nationalpark Donauauen, im Seewinkel oder auch im Naturpark Heidenreichsteiner Moor. Dort sind die Bedingungen besser und stabiler.
Das ist ja schon mal gut.
Ja. Und dass er jetzt für 2025 zum Lurch des Jahres in Österreich ernannt wurde, das hilft hoffentlich auch, die Aufmerksamkeit auf ihn zu lenken und Schutzmaßnahmen anzustoßen.
Was wird denn konkret getan, um ihm zu helfen? Außer jetzt Schutzgebiete auszuweisen?
Der Fokus liegt ganz klar auf dem Lebensraum. Man versucht aktiv, alte Fehler rückgängig zu machen. Also Moore wieder zu vernässen, indem man zum Beispiel alte Entwässerungsgräben schließt.
Ah, Renaturierung.
Genau. Es werden auch gezielt Laichgewässer angelegt oder gepflegt, also flache Tümpel geschaffen oder vom Zuwachsen befreit. Und auch die Landwirtschaft drumherum ist wichtig. Angepasste, schonende Nutzung. Zum Beispiel spätere Mähtermine für Wiesen, damit die Jungfrösche nach der Umwandlung, der Metamorphose eine Chance haben.
Und Auswilderungen, gibt's das auch?
Direkte Auswilderungen aus Zuchtprogrammen gab es bisher, soweit ich weiß, nicht. Aber es wird als Option geprüft, falls sich Populationen gar nicht mehr erholen.
Okay. Und sieht man denn schon, dass diese Bemühungen was bringen?
Ja, zum Glück gibt es positive Signale. Da, wo Lebensräume gezielt aufgewertet werden, können sich die Bestände tatsächlich stabilisieren oder sogar leicht erholen. Man hat beobachtet, dass die Moorfrösche neu vernässte Moortümpel annehmen und dort auch wieder laichen.
Das ist doch super.
Absolut. Es ist natürlich ein langer Weg, klar. Aber diese Maßnahmen helfen ja nicht nur dem Moorfrosch. Davon profitiert die gesamte Artenvielfalt dieser Feuchtgebiete. Viele Insekten, Vögel, andere Amphibien.
Gut, fassen wir die wichtigsten Punkte nochmal zusammen für dich da draußen. Der Moorfrosch, ein erstmal unscheinbarer Braunfrosch, aber mit diesem spektakulären Geheimnis, die Blaufärbung der Männchen zur Laichzeit.
Ein echtes Highlight.
Er ist ein Spezialist für nasse Lebensräume wie Moore und Auen. Und genau weil diese Lebensräume so stark zurückgegangen sind, ist er heute gefährdet.
Leider ja.
Aber es gibt Hoffnung durch Schutzgebiete und eben diese aktiven Maßnahmen zur Wiederherstellung seiner Habitate, wie das Wiedervernässen.
Genau. Sein Schicksal verdeutlicht einfach, wie unglaublich wichtig der Schutz und die Renaturierung dieser oft, naja, unterschätzten nassen Landschaften sind. Es geht um mehr als nur um eine einzelne Froschart. Es geht um funktionierende Ökosysteme und ihre Vielfalt.
Und hier noch ein Gedanke, den du vielleicht mitnehmen kannst. Wir sprechen ja oft über den Nutzen von Mooren für den Klimaschutz, klar, oder Auen für den Hochwasserschutz. Aber welche stillen Leistungen erbringen diese Lebensräume eigentlich noch? Welche unsichtbaren Fäden weben sie, die wir leicht übersehen, die aber für Arten wie den Moorfrosch und ich denke letztlich auch für uns absolut unverzichtbar sind?
Eine gute Frage zum Nachdenken.
Das war unser Podcast für heute. Denkt dran, mehr Infos, auch das erwähnte Kinderheft und Schulungsunterlagen, findest du auf www.biodiv-imwald.online. Mach's gut und bis zum nächsten Mal.
Tschüss!